Und dazu begrüßt sie Martin Hoffmeister. Die Etüde Amol Opus 24 Nummer 4 von Frédéric Chopin, eine Aufnahme mit Eva Gevorgyan. Die hochdekorierte 18-jährige armenisch-russische Pianistin bereits unterwegs auf den wichtigen internationalen Bühnen. Ihre aktuelle CD mit Werken von Chopin erschien jetzt beim Label des Warschauer Chopin-Institutes. Blicken wir auf die Agenda dieser Sendung. Die Rubrik Jahrhundertaufnahme steht heute im Zeichen von Franz Schuberts Streichquintett Deutschverzeichnis 956, eine Aufnahme mit dem Quatuor Eben und Cellist Gauthier Capuçon. Es gilt überdies CD-Neuheiten von Mezzosopranistin Léa Desandré, Pianist Christoph Ulrich und Sopranistin Marina Rebecca zu annoncieren. Passend zur Advents-, zur Weihnachtszeit widmen wir uns außerdem der aktuellen Einspielung von Blockflötistin Dorothee Oberlinger, überschrieben Pastorale. Den Plattencheck beantwortet Thomas-Kantor Andreas Reitze. Last but not least ein Gespräch mit dem iranisch-amerikanischen Cembalisten Mahan Esfahani, gelegentlich seiner neuen Bach-CD. Tanz der Zuckerfee aus Peter Tschaikowskis Der Nussknacker Opus 71. Harfenist Javier de Maistre wurde begleitet vom WDR-Sinfonieorchester unter Nathalie Stutzmann. Die französische Sängerin, die Altistin, in letzter Zeit immer öfter auch als Dirigentin unterwegs, für das Label Sony Classical nahmen De Maistre und Stutzmann selten eingespielte Harfenkonzerte von Reinhold Glier und Alexander Mossolow auf. Hofmeisters Empfehlung damit zu unserer Sendereihe mit Jahrhundertaufnahmen. Welche Produktionen aus 100 Jahren Schallplattengeschichte sind besser als gut? Welche bestechen durch außergewöhnliches Handwerk und originäre interpretatorische Ansätze? Heute auf der Agenda das Streichquintett Deutschverzeichnis 956 von Franz Schubert, gelesen vom Quatuor Eben und Cellist Gauthier Capuçon. Für meinen Kollegen Markus Stäbler absolute Referenz.
Es klingt wie ein komponiertes Innehalten. Die Musik entschleunigt radikal. Im Pizzicato des Cello tickt die Lebensuhr, aber nur ganz weich, ganz leise und sehr langsam. Hier, im wunderbaren Adagio aus seinem Streichquintett, scheint Franz Schubert die Zeit auszudehnen. Wenige Wochen vor seinem eigenen Tod spürt der Komponist wahrscheinlich, dass das Ende naht. Seine Musik versucht, den Moment festzuhalten und beschwört die Kostbarkeit des Lebens. Sie erzählt von Seelenwärme und von einer tiefen Sehnsucht nach Trost. Die Interpreten streicheln und liebkosen die Saiten, anstatt sie bloß zu streichen. Das Quatuor Eben und der Cellist Gauthier Capuçon schaffen eine so innige und so verletzliche Stimmung, wie ich sie nur selten gehört habe, selbst in den Konkurrenzaufnahmen von anderen Ensembles der Weltklasse. Die Streicher spüren der Ausdruckskraft des Stücks nach, und zwar nicht nur in den zarten Passagen. Der Mittelteil schlägt ins Gegenteil aus, da begehrt die Musik mit aller Macht gegen das Schicksal auf. Hier fesseln die Ebens und Capuçon mit einer glühenden Leidenschaft. Die fünf Streicher spielen, als ginge es um Leben und Tod, und das tut es ja auch. Sie entfachen eine elementare Wucht und musizieren trotzdem wie aus einem Guss. Sie finden immer einen gemeinsamen Ton, eine gemeinsame Farbe. Auch im Trio-Teil aus dem Scherzo mit seiner beinahe andächtigen Atmosphäre, wie in einem Gebet. Nach dem tiefen Ernst vieler Passagen wirkt das Finale des Stücks in manchen Aufnahmen fast wie ein Fremdkörper, weil die tänzerische Leichtigkeit einfach nicht zu der Schwere passen will, die wir vorher erlebt haben. Das Quatuor Eben findet dagegen einen schlüssigen Zugang und interpretiert den Satz als Tanz am Abgrund. Die vermeintliche Heiterkeit wird als verbissener Frohsinn eines Verzweifelten entlarvt, der seine Angst mit Feierlaune betäuben will. Unerbittlich stürmt die Musik ihrem Ende entgegen, im Finale von Schuberts Streichquintett, das ich vielleicht nirgends sonst so packend eingespielt erlebt habe wie beim Quatuor Eben und Gauthier Capuçon.
Hofmeisters Empfehlung in der Reihe Jahrhundertaufnahmen stellte Markus Stäbler Franz Schuberts Streichquintett Deutschverzeichnis 956 in der Lesart vom Quatuor Eben und Cellist Renaud Capuçon vor. Die CD erschien beim Label Erato Warner Classics. Im gleichen Jahr 1756 wie Wolfgang Amadeus Mozart geboren, der mährisch-österreichische Komponist Paul bzw. Pavel Wranitzky, ein ungemein produktiver Meister, der allein über 23 veröffentlichte, zudem ebenso viele nicht publizierte Sinfonien hinterließ, darunter die gerade gehörte in D-Dur Opus 37. Die NDR Radiophilharmonie unter Rolf Gupta mit dem dritten Satz Menuetto, Presto Trio Menuetto da Capo. Drei von Wranitzkys Sinfonien jetzt erschienen beim Label Classic Produktion Osnabrück. Ja, die Vorweihnachtszeit, traditionell wichtige Wochen für die Tonträgerindustrie. Man hofft auf steigende Umsätze und in der Tat sucht der ein und andere Klassikliebhaber noch die entsprechenden Geschenke. Besonders empfehlen darf ich an dieser Stelle das aktuelle Album des Ensembles Jupiter. An der Seite der beiden Vokalisten Léa Desandré und Istin Davis haben die Musiker unter Leitung des Lautenisten Thomas Damfort eine Händel-CD veröffentlicht, Titel Händel Eternal Heaven. Und diese Überschrift scheint mit Bedacht gewählt, denn die Arien und Duette aus verschiedenen Vokalwerken des Barockmeisters, die entführen die Hörer tatsächlich in andere Sinnen- und Bewusstseinssphären. Nicht zuletzt, weil die Stimmen von Counter Istin Davis und Mezzosopranistin Léa Desandré im Duo überragend harmonieren, getragen vom organischen und feinjustierten Spiel des begleitenden Ensembles. Für Sängerin Léa Desandré das spezifische Barockrepertoire ohnehin ein natürliches künstlerisches Zuhause.
The Baroque came naturally also because I met William Christie when I was quite young and then thanks to him I fell in love with his music.
Meine Verbindung zur Barockmusik entwickelte sich auf ganz natürliche Weise über William Christie. Ich war noch relativ jung, als er mich an das entsprechende Repertoire heranführte und ich war sofort Feuer und Flamme. Über Christie lernte ich auch einige der wundervollen alte Musikprotagonisten wie Emmanuel Haïm, Raphael Pichon oder Christophe Rousset kennen. Und wenn man sukzessiv in eine Familie wie diesen Barockmusikverbund hineinwächst, dann ergibt sich alles wie von selbst. Stil und Musik werden einem zunehmend vertrauter.
Léa Desandré, die italienisch-französische Mezzosopranistin zu Hause bei den renommierten internationalen Festivals wie auf den bedeutenden Opernbühnen. Ihr aktuelles Album Händel Eternal Heaven, jetzt erschienen beim Label Warner Classics. Neben Desandré dabei Countertenor Istin Davis und das Ensemble Jupiter. Hören wir entsprechend die beiden Protagonisten im Duett You've Undone Me aus Händels Oratorium Semele, Werkeverzeichnis 58. You've undone me, look not on me, look not on me. Guilt of braiding, shaving, blading, guilt of braiding, shaving, blading. Look not on me, you've undone me, you've undone and on me. You've Undone Me, das Duett aus Händels Oratorium Semele, gegeben von Léa Desondré, Istin Davis und dem Ensemble Jupiter, Leitung Thomas Danfort. Hofmeisters Empfehlung, deutlich im Zeichen von Advent und Weihnachten steht die neue CD der Blockflötistin Dorothee Oberlinger an der Seite ihres Ensembles 1700. Ein Schaf ziert das Cover des Albums und gibt damit augenfällig das Thema vor. Die Musikstücke der Hirten, also weihnachtliche Pastoralen, stehen im Mittelpunkt des Programms. Mit dabei sind zwei sehr prominente Stimmen, die Sopranistin Dorothee Miels und der Schauspieler Matthias Brandt, aber auch das Ensemble Lipifari et le Mousse mit traditionellen Hirteninstrumenten. Bernhard Schlameck.
Dieses Stück ist weltbekannt und hat alljährlich zu Weihnachten Hochkonjunktur. Doch in dieser Neuaufnahme kann man der berühmten Pastorale von Arcangelo Corelli völlig neue Klänge abgewinnen. Die Blockflötistin Dorothee Oberlinger hat für dieses Weihnachtsalbum ihr Ensemble 1700 mit vier italienischen Musikern erweitert, die historische Hirteninstrumente spielen wie Dudelsack, Drehleier und Schalmei. Ganz in der Tradition der Pifferari in der Barockzeit.
Diese pastoralen Musiken mit Pifferari zu verbinden, diese Idee, die ist schon lange in mir gereift. Zum einen durch Gespräche mit Fabio Rinaudo, der als Dudelsackspieler einfach sehr heimisch ist in dieser Szene, eben auch dieser Pifferi oder Pifferari. Und zum anderen, weil ich ein sehr pastorales Instrument spiele und immer schon in Berührung gekommen bin, natürlich mit sehr pastoraler Musik, weil es eben dieses arkadische Genre ist. Und so konnte ich das jetzt endlich mal in ein dramaturgisches Konzept zusammenpacken.
Volks- und Kunstmusik begegnen sich hier also auf Augenhöhe.
Es ist ganz sicher so, dass Corelli oder Scarlatti in Neapel oder in Rom diese Tradition mitbekommen haben und haben einfließen lassen in ihr Werk und gar nicht so direkt darüber nachgedacht haben, ist das jetzt Kunstmusik oder Volksmusik. Es war eben das, was die Leute kannten und sie haben das in die barocke Form gegossen.
Das wird nicht nur musikalisch sehr eindrucksvoll demonstriert, sondern auch durch literarische Einschübe, die der Schauspieler Matthias Brandt liest.
Die Pifferari sind Hirten aus der Campagna, welche um Weihnachten nach Rom kommen und auf Dudelsäcken und Schalmeien vor jedem Madonnenbilde eine wundersam rührende, uralte Melodie blasen. Sie sagen, es sei der Gesang, mit dem die Hirten die Geburt des Christkindes begrüßen.
Geprägt wird das Album Pastorale aber auch ganz entscheidend durch die Sopranistin Dorothee Miels, die einmal mehr mit ihrer ungemein klaren, warmen und ausdrucksstarken Stimme überzeugt.
Dorothee Miels ist einfach ein Stimmwunder. Es ist unglaublich. Einfach aus so einer Natürlichkeit der Stimme heraus. Das ist einfach da. Und sie ist unheimlich sprachlich, rhetorisch unterwegs, immer ganz nah am Text, am Affekt und mit ganz viel Herz dahinter. Und das ist das, was uns so berührt an dieser Stimme.
Auch die weiteren Stücke auf dieser Doppel-CD sind klug ausgewählt und werden in hervorragender Besetzung und höchster Qualität interpretiert. Alessandro Marcellos Oboenkonzert etwa spielt Dorothee Oberlinger in einer Flötenversion inklusive der Bachschen Verzierungen im Mittelsatz. Händels Orgelkonzert F-Dur ist im bunten Wechselspiel zwischen Orgel und Blockflöte zu hören. Schließlich kommt man in den Genuss von zwei vielstrophigen italienischen Weihnachtsliedern. Alles in allem ein abwechslungsreiches, zuweilen überraschendes, aber immer in sich stimmiges Weihnachtsalbum.
Also in dem Fall dieser CD hat mich einfach eher die Geschichte dahinter und die Dramaturgie interessiert. Also dass man wirklich Texte mit Schilderungen aus der Zeit hört, dass man wirklich weiß, woher kommt es eigentlich, dass zu der Zeit barocke Komponisten Pastoralen geschrieben haben und das wirklich erklärt und dass man auch diese Piffery dann auch mal wirklich hört, um sich vorstellen zu können, was steckt eigentlich dahinter, was ist das für eine Tradition und auch diese Weihnachtslieder mal hört, die dann verarbeitet werden in Kantaten und so weiter. Es ging jetzt gar nicht darum, so möglichst exotisch oder so zu instrumentieren, sondern wirklich dramaturgisch dieser Geschichte hinterherzukommen.
Pastorale, das neue, weihnachtlich gestimmte Album von Dorothee Oberlinger, für Sie gehört von meinem Kollegen Bernhard Schrammeck. Die CD erschien beim Label Deutsche Harmonia Mundi. Olivia Gay, begleitet vom Orchestre National de Cannes unter Benjamin Lévy mit Edward Elgars Chanson de Matin, hier in einer Bearbeitung für Violoncello und Orchester. Auf Gays aktuellem Album Whisper Me a Tree außerdem Werke von unter anderem Fauré, Offenbach, Popper, Vásk und Dvorak, erschienen beim Label Fuga Libra. Was uns führt bei Hoffmeisters Empfehlungen zum Fragebogen Plattencheck. Den beantworten hier regelmäßig Protagonisten der internationalen Klassikszene und lassen tief blicken in ihre Leidenschaft für Schallplatten. Rede und Antwort steht heute Thomas Kantor Andreas Reitze.
Welche Platte haben Sie zuletzt gekauft?
Na, das war eine Aufnahme mit Marcus Creed und dem SWR Vokalensemble. Wir haben Copland gemacht, diese Four Motets, und das ist eine tolle Aufnahme, die Marcus Creed da gemacht hat.
Welche Platten standen im Schrank Ihrer Eltern?
Karajan und Karl Böhm. Also Karl Böhm, sämtliche Sinfonien von Mozart, Karajan, alle Beethoven-Sinfonien. Meine Mutter war ein bekennender Karajan-Fan.
Erinnern Sie sich noch an Ihre erste eigene Platte?
Ja, das war Alfred Brendel, die Mozart-Sonaten 231 KV und 232 dB, die A-Dur-Sonate mit dem türkischen Marsch, den ich selber gespielt habe, und die F-Dur-Sonate. Er hat mich sehr geprägt, wie Andras Schiff auch.
Welche Platte erinnert Sie besonders an Ihre Jugend?
Andras Schiff, die Goldberg-Variation, die erste Aufnahme.
Welche Platte würden Sie mit auf die einsame Insel nehmen?
Ja, auch Andras Schiff. Entweder Mozart-Klavierkonzert mit Sándor Vég. Die finde ich nach wie vor phänomenal, auch wenn ich von der Aufführungspraxis ein bisschen einen anderen Blickwinkel habe. Aber das ist so toll musiziert und Andras Schiff ist für mich einfach phänomenal, wie der spielt.
Welche Platte hat Sie nachhaltig geprägt?
Ja, ich denke, eine wichtige Persönlichkeit bei mir ist schon Niklas Anokur, bei dem ich mehrfach dabei sein konnte. Ich denke, Mozart, Zauberflöte mit der Besetzung, die man heute wohl kaum mehr so zusammenkriegt. Also Anokur ganz generell finde ich schon sehr spannend, was er gemacht hat.
Worin liegt für Sie der Wert einer Platte?
Schon ein Zeitdokument natürlich auch. Ich habe vorhin Karajan erwähnt, wo ich zum Beispiel die ersten Aufnahmen der Beethoven-Sinfonien schon ganz erstaunlich gut finde, die sich ja ganz erheblich unterscheiden dann von der zweiten, doch glatt geglätteten Edition. Glenn Gould zum Beispiel auch als Beispiel. Die erste Aufnahme der Goldberg-Variation, doch super spannend. Die zweite dann eher für mich ein bisschen fragwürdig, aber da kann man jetzt in 2 Stunden darüber diskutieren. Das sind Zeitdokumente.
Wie viele Platten umfasst Ihre Sammlung?
Wahnsinnig viele. Meine Frau hat immer die Krise gekriegt, wenn ich wieder neue gekauft habe. Ich habe wirklich extrem viele und ich kaufe mir nach wie vor CDs auch. Also ich habe schon natürlich Spotify und all das auch, Amazon Music, aber ich habe alles real zu Hause. Ich brauche das für mich.
Haben Sie Preziosen in Ihrer Sammlung?
Nee, ich würde nicht sagen. Ich denke zum Beispiel Fritz Wunderlich, also die Winterreise oder die schöne Müllerin mit Fritz Wunderlich. Das ist eine CD, das ist jetzt nichts Besonderes von der Platte her, aber wie er singt.
Welche Platte hören Sie derzeit am meisten?
Na, wenn ich mich entspannen will, dann höre ich mir Mozart-Klavierkonzerte mit Andras Schiff an, wenn ich einfach mal nichts von Bach hören will, weil ich den ganzen Tag Bach habe. Oder auch mal gerne eine alte Platte mit Monteverdi oder so.
Sprechen Sie mit Freunden über Platten?
Ja, kann durchaus vorkommen, ja.
Bevorzugen Sie LPs, CDs oder Streaming?
Schon CDs.
Ihre Prognose für die Tonträgerindustrie?
Na, ich meine, das wird ja seit Jahrzehnten tot geheißen quasi. Ich denke, es wird so einen Kern geben von Liebhabern und ich nenne es jetzt mal Verrückten, vielleicht in meinem Alter und älter, die doch sehr gerne auch was in den Händen halten, die sich freuen auch einen tollen Cover, einen tollen CD-Booklet und noch mal was nachlesen. Ich denke, die Jugend heute, die geht auf Streaming-Plattformen, auf Spotify, da kriegt man sehr viel quasi zum Nulltarif oder sehr günstig oder auch YouTube, ja, gibt es ja auch vieles. Ich finde es schon sehr wichtig auch für die Jugend, dass sie einen schnellen Zugriff haben. Währenddem vor 50 Jahren sich mit doch noch viel Geld verdienen lässt, ist es heute ausgeschlossen. Heute legt man eigentlich eher drauf. Aber wie gesagt, ein tolles Dokument.
Thomas Kantor, Andreas Reitze, auch er hat noch nicht abgeschlossen mit Schallplatten, mit CDs und LPs. Das hören wir gerne, denn ohne die sogenannten physischen Tonträger auch keine umfassenden digitalen Angebote. Aria aus der Motette Komm Jesu komm, Werkeverzeichnis 229 von Johann Sebastian Bach, eine Aufnahme mit dem Ensemble Bachwerk Vokal. Dessen beim Label Dabringhaus und Grimm erschienene aktuelle CD ist überschrieben Genug und versammelt Werke von Bach, Schelle, Mahler, Werfel und Ahle. Bleiben wir im Vokalsegment mit der lettischen Sopranistin Marina Rebeka. 2009 erlebte sie bei den Salzburger Festspielen ihren internationalen Durchbruch und gastiert seither in Mailand, Paris und London ebenso wie New York oder Zürich. Doch nicht nur die große Oper, die legendären Rollen vermag Rebeka in Vollendung zu realisieren, auch die intimere Gattung Kunstlied hat sie für sich entdeckt, was idealtypisch spiegelt das neue Album der Sängerin Voyage mit Liedern französischer Meister wie Duparc, Chaminade, Ravel, Jael, Widor, Fauré, Gounod, Viardot oder Saint-Saëns. In einem Gespräch, das wir am Rande der Gala der International Classical Music Awards im Frühjahr in Luxemburg führten, verriet die Sopranistin eines der zentralen Rezepte ihres Erfolges: Langsamkeit.
There is an expression in Italian, chi va piano va lontano. So if you go slowly, you go far. And for me, it's interesting to develop as a musician, develop as a singer, go on, you know, developing, which means you cannot eat dessert before you have eaten the soup or a salad, which means I started with Mozart. I was very often offered to do much of Puccini, Tosca. I have turned down many times. I've turned down many other dramatic roles, and not because I cannot sing them, but because I don't consider it's the right time to do it. For example, at the moment, I still have a good tops. I have a good coloratura, so I don't think I should do a really heavy dramatic repertoire. And I think it's a good strategy to try time to time, because you know you have to try, you cannot eternally wait, but my strategy is to go slow and go looking at what are your capacities, what you can do and what is interesting for you, what makes you develop as a musician and as a singer.
Das Dessert nicht vor der Vor- und Hauptspeise essen. Die lettische Sopranistin Marina Rebeka mit eigenen, insbesondere aber angemessenen Vorstellungen für eine erfolgreiche Karrierestrategie könnte man dem ein und anderen auf- und durchgedrehten Jungkünstler durchaus auch mal ins Gebetbuch schreiben. Aber zu fürchten ist, dass Korrektive eher unerwünscht sind, denn sie stören die selbst empfundene Großartigkeit. Wie auch immer, Pauline Viardot. The Willow, die Weide. Marina Rebeka begleitet von Mathieu Pordois. Die Weide, das Lied von Pauline Viardot in der Lesart von Sopranistin Marina Rebeka und Mathieu Pordois. Rebekas aktuelles Album im Zeichen des französischen Kunstlieds erschienen unter der Überschrift Voyage beim Label Prima Classic. Hoffmeisters Empfehlung, der iranisch-US-amerikanische Cembalist Mahan Esfahani gehört zu den außergewöhnlichsten, mit Sicherheit zu den originärsten Musikern seines Faches. Da treffen eminentes Handwerk auf erlesene Exegesen und überraschende Wolten. Und im Gegensatz zu den meisten seiner Kollegen, die sich auf das einschlägige Renaissance- und Barockrepertoire beschränken, lässt es sich Esfahani nicht nehmen, etwa in seinen Konzerten auch zeitgenössische Werke zu programmieren, was nicht selten seitens des Publikums für Empörung oder zumindest Irritationen sorgt. Was den Cembalisten nicht anficht, denn es gilt, konsistente Botschaften in die Konzerthäuser zu tragen. Esfahanis jüngstes Album ist ein weiteres Mal dem Tastenwerk Johann Sebastian Bachs gewidmet. Ich sprach mit Esfahani über den Komponisten, sein Instrument und die besonderen Herausforderungen und auch Vorteile, die mit dem Cembalo verbunden sind. Herr Esfahani, wer sich als Musiker für die Welt der Tasteninstrumente entscheidet, hat grundsätzlich mehrere Optionen, Optionen allerdings, die sich eben auch grundlegend unterscheiden. Wann wussten Sie, dass es das Cembalo sein sollte, nicht Orgel, nicht Klavier?
Die Entscheidung, die Wahl ist nicht zwischen Klavier und Cembalo oder zwischen Cembalo und Orgel. Ich sage immer, ich finde, das kann ich mir ausdrückend mit dem Cembalo. Das, wann ich spiele das Cembalo, das, es kommt von mir, es kommt vom Herz.
Musiker, die sich für Klavier und Orgel entscheiden, führen ja immer ins Feld, dass Cembalo habe im Vergleich weniger Ausdrucksmöglichkeiten und sei koloristisch begrenzter.
Wie waren Sie in einem meiner Konzerte, würde das nicht sagen.
Und dann stellt sich ja immer die ebenfalls grundsätzliche Frage nach der Authentizität. Also sollte man die Werke, sagen wir Bachs, Scarlattis, Couperins, Rameaus, Byrds, ausschließlich auf dem Cembalo spielen?
Der große Cembalo-Spieler Gustav Leonhardt hat gesagt, dass wie man probiert zu authentisch sein, man ist nicht überzeugend. Aber wie man ist überzeugend, ist man natürlich authentisch.
Sie haben unter anderem in Prag bei der legendären Susanna Ružičková studiert. Was vor allem haben Sie von ihr gelernt?
Ich habe gelernt, wie ein Künstler zu sein. Ich habe gelernt, dass in einem Konzert die Ideale ist, vielleicht ein Gespräch mit der Komponist. Ja? Manchmal ist diese Erfahrung, dass eine Nachricht, eine Idee kommt von Gott und es ist eine Beziehung mit den Komponisten. Ich sage immer, dass meine Konzerte sind nur ein Diskurs, ein Gespräch mit den Komponisten.
Historisch betrachtet haben ja Forte Piano und dann der moderne Konzertflügel des Cembalo als, ich sag mal, Regelinstrument abgelöst. Erst im 20. Jahrhundert haben dann Komponisten wieder für das Instrument komponiert. Auch heute wird vereinzelt wieder für das Cembalo geschrieben. Und vor allem Sie haben ja zeitgenössische Cembalo-Musik wieder auf die Agenda gesetzt.
Genau, ja. Ich kann sagen, dass vielleicht 50 oder auch 60% von meiner Arbeit ist mit zeitgenössischer Musik. Und natürlich muss man mit den Komponisten von unserer Zeit nehmen. Und ich finde, dass wenn ich habe eine Beziehung mit zeitgenössischer Musik, dass dann sehe ich meine Beziehung mit Bach ein bisschen anders. Ja? Und wann habe ich eine Beziehung mit Bach, sehe ich, dass es zeitgenössische Musik ein bisschen anders. Und wir müssen erinnern, dass in Bachs Zeitalter war man mit zeitgenössischer Musik beschäftigt.
Als Tastenvirtuose kommt man ja kaum am Werk Bachs vorbei. Für viele Musiker fungiert das Werk des Thomaskantors als ewige Referenz, als zentraler Bezugspunkt. Welche Rolle spielt Bachs Werk für Sie?
Für mich, Bachs Werke ist am Zentrum von meiner Existenz als Mensch, ja, als Mann. Aber es ist nicht eine Bibel, es ist nicht ein Evangelium, das müssen wir nur folgen ohne unsere subjektive Ideen. Ich glaube, dass Bach möchte, dass wir ein Gespräch mit Ewigkeit haben.
Die Zahl der spielbaren bzw. überzeugend spielbaren Instrumente aus Renaissance und Barock ist überschaubar, was gewiss den Boom auch an Nachbauten befeuert hat. Welche Instrumente bevorzugen Sie?
Ja, natürlich für Bach oder für Byrd würde ich die Nachbauen nach Originalinstrumente spielen. Aber ich kann jetzt hier ein gutes Wort sagen für das moderne Cembalo. Das war ein sehr wichtiges Instrument nach dem Krieg und auf Fame hat man sehr viele seit genössische Musik geschrieben. Wir haben Ligeti oder Martinu, Frank Martin, Ugo Dissler, Penderecki natürlich, Goretzky, haben für dieses Instrument geschrieben. Und es hat auch vielleicht einen kleinen Platz, aber es hat auch einen Platz in unserem Musikleben. Aber ich muss eine andere Sache sagen. Ich muss sagen, dass es gibt auch der Klavichord. Und der Klavichord, es war der berühmte Lieblingsinstrument von Sebastian Bach. Als Enthusiast für den Klavichord, als jemand, der jeden Tag spiele ich der Klavichord und es ist mein Instrument des Herzens, dass wenn man spielt und hört das Klavichord, kann man hören, dass Bach hätte die Möglichkeit für Ausdrücke, dass wir können nicht noch verstehen.
Entscheidend für die Akzeptanz des Instrumentes ist mit Sicherheit wohl auf der Bühne in Kirchen, auch natürlich im Tonstudio, wie ich finde, der Raumklang, weil erst eine entsprechende Raumakustik ermöglicht, dass die Klangfarben des Cembalos sich umfänglich und auch optimal entfalten können. Welche Räume sind idealtypisch für die Aufführung von Cembalo-Repertoire?
Alle die Räume. Ich habe Konzerte in Albert Hall gespielt. Ich habe Konzerte in die Symphonische Saale in aller Welt gespielt. Los Angeles Philharmonic. Nein, alle die Räume. Alle die Räume.
Im Gespräch bei Hofmeisters Empfehlung der iranisch-US-amerikanische Cembalist Mahan Esfahani. Mit eminenter Expertise, mit unverbrauchten Ansätzen und solitärer Spielkultur zählt er weltweit zu den führenden Botschafter seines Instrumentes. Und hier ist Esfahani mit Bourrée 2 aus Bachs Ouvertüre nach französischer Art, Werkeverzeichnis 831. Bourrée 2, ein Satz aus der Ouvertüre nach französischer Art, Werkeverzeichnis 831 von Johann Sebastian Bach. Zu finden auf dem jüngsten beim Label Hyperion erschienenen Album von Mahan Esfahani mit dem italienischen Konzert, besagter Ouvertüre, 4 Duetten und 2 Capricci des Barockmeisters. Ja, weit ist es nicht von Bach zu einem anderen großen Protagonisten des Barock, dem Italiener Domenico Scarlatti. Beide eint ihr Geburtsjahr 1685 und die legendäre Affinität zum Tasteninstrumentarium. Aber darüber hinaus? Kaum zu vergleichen, Lebenswege, Persönlichkeit und kompositorischer Kosmos der Heroen, zumal der Neapolitaner sich fast ausschließlich auf sein Tastenwerk kaprizierte, was nicht weniger als 555 Sonaten umfasst. Und diese Preziosen, die gehören zum Originellsten, was die Tastenhistorie zu bieten hat. In ihrer Anlage konsistent, stilistisch vielgesichtig, klanglich reich spektriert und von zeitloser Faktur. Werke, auch das muss unterstrichen werden, von überzeitlicher Modernität. Zu den wenigen Pianisten, die sich zur Aufgabe gemacht haben, diese 555 Sonaten integral einzuspielen, gehört der Frankfurter Pianist Christoph Ulrich. Mit seiner jüngsten Veröffentlichung, Volume 8 der Reihe, ist er mit seinem opulenten Projekt ungefähr bei der Hälfte angelangt. Und was den solitären Pianisten neben noblen, reifen Lesarten und einem über technische Anforderungen erhabenen Handwerk besonders auszeichnet, das ist die unverwechselbare, die unbedingte Empathie gegenüber jeder einzelnen der Sonaten. Jede einzelne zeigt sich gelesen und verstanden in ihrem ureigenen Charakter, in ihrem ureigenen atmosphärischen Zuschnitt. Christoph Ulrich.
Auf jeden Fall fordert seine Musik meiner Meinung nach eine unglaubliche Klarheit, auch viel Licht, Deutlichkeit, Durchhörbarkeit, aber dabei auch immer wieder Wärme. Ich finde ja, man kann bei jedem Pianisten auch genau hören, welche Temperatur er hat. So eine emotionale Temperatur. Ne? Und da gibt es halt welche, die sind ungeheuer kalt, obwohl sie auch faszinierend sein können. Und ich bin eher so auf der Seite, ja, ich will eher so diese Körpertemperatur erreichen. Und das ist auch klanglich natürlich eine Herausforderung. Vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit dem Flügel, der unheimlich hell und klar und leicht klingen soll, aber dann eben auch diese tiefe Wärme hervorbringen soll.
Christoph Ulrich, ja, eine ziemlich präzise Umschreibung dessen, wofür die Scarlatti-Exegesen des Pianisten stehen. Ulrichs Projekt der Gesamteinspielung der Scarlatti-Sonaten also auf dem besten Wege. Volume 8 der Reihe ist in diesen Tagen beim Label TAZ erschienen und da gilt es natürlich reinzuhören in diese Doppel-CD. Domenico Scarlatti, die Sonate in G-Dur, Kirkpatrick Verzeichnis 289. Christoph Ulrich mit der Sonate G-Dur Kirkpatrick Verzeichnis 289 von Domenico Scarlatti. Und soweit dann auch Hoffmeisters Empfehlungen. Ich danke für Ihr Interesse. Kommenden Samstag an dieser Stelle mein Kollege Klaus Fischer.